Mit Tanja Lieske am Mikrofon. Jungs lesen weniger als Mädchen, fallen in den schulischen Leistungen hinter ihren Klassenkameradinnen zurück, werden, wenn der Trend anhält, später dauerhaft schlechtere Chancen haben. Warum das so ist, was man mit Büchern oder auch mit Leseempfehlungen dagegen tun kann, das möchte ich heute mit zwei Studiogästen besprechen. Christine Garbe ist Literaturwissenschaftlerin. Sie unterrichtet an der Universität Köln. Sie leitet ein Projekt zur Förderung der Lesekompetenz von Jungen. Frau Garbe, promoviert haben Sie über die feministische Rezeption von Jean-Jacques Rousseau, waren tätig in der Frauen- und Genderforschung. Ist das eigentlich ein langer Weg von einer solchen doch eher feministischen Plattform hin zur Leseförderung von Jungen?
Ja und nein. Nein, weil ich mich eben schon seit jetzt etlichen Jahrzehnten mit Genderfragen beschäftige. Und wie Sie richtig gesagt haben, ich habe angefangen, mich mit Frauen zu beschäftigen, Frauen in der Literatur und dann auch lesenden Frauen. Ich wollte ursprünglich promovieren über die Geschichte des Lesens von Frauen im 18. Jahrhundert. Habe darüber sehr viel gearbeitet und bin letztlich bei Rousseau gelandet. Habe mich dann aber auch sehr viel aktuell beschäftigt mit dem Lesen zunächst von Mädchen und Frauen. Und bin dann in den 90er Jahren umgeschwenkt auf den Schwerpunkt Jungen. Das hatte zwei Gründe. Das eine war ein biografischer Grund, weil ich 1992 selbst einen Sohn zur Welt gebracht habe und eben aufgezogen habe. Und zum anderen, weil im Vorfeld auch schon der PISA-Studien, die uns ja dann seit 2000 sehr massiv auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben, auch in den 1990er Jahren schon einige Studien erschienen, die uns sehr deutlich gesagt haben, im Lesen sind die Jungen eigentlich die Problemgruppe.
Also ein biografischer und ein wissenschaftlicher Anhaltspunkt. Sie sagten selbst, Jungen fallen zurück. Gleichzeitig haben wir es an der Spitze noch nicht geschafft, Frauen in die Führungspositionen zu bringen. Was läuft eigentlich falsch in Deutschland?
Dass die Mädchen in der Bildung aufholen, ist ja jetzt erst seit wenigen Jahrzehnten der Fall. Also zum Beispiel, ich selbst bin noch überwiegend mit Jungen aufs Gymnasium gegangen. Ich habe auch überwiegend noch männliche Lehrer gehabt. Das änderte sich eigentlich erst ab den 1970er, 1980er Jahren. Und man kann sagen, es gibt eine sehr deutliche Zeitverzögerung, dass sich sozusagen dieser Bildungsbonus, den sich die Mädchen jetzt zunehmend erobert haben, auch in wirklich beruflichen Positionen auszahlt. Da läuft in Deutschland allerdings noch vieles falsch. Ich denke, Frauen werden viel zu wenig gefördert nach dem Studium. Danach gibt es doch sehr häufig einen Einbruch, spätestens wenn sich die Frage stellt, ob man Kinder haben möchte oder nicht. Und dann natürlich die Frage, wer zieht die Kinder groß? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo in Deutschland Frauen immer noch sehr, sehr große Nachteile haben, auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern.
Das ist die Frauenfrage. Die Jungsfrage ist, sie bleiben zurück. Irgendwann ab dem 12. Lebensalter setzt der berühmte Leseknick ein. Jungs lesen weniger. Mein zweiter Studiogast ist Frank-Maria Reifenberg, Autor für Kinder und Jugendliche, auch Drehbuchautor. Einigen Hörern wird vielleicht sein Roman Landeplatz der Engel ein Begriff sein. Herr Reifenberg, Sie schreiben nicht nur für junge Menschen, Sie engagieren sich auch seit 2008 besonders in der Leseförderung für Jungen. Warum war das notwendig?
Das hat sich aus meiner Arbeit als Autor einfach ergeben. Wenn man Kinder- und Jugendbuchautor ist in Deutschland wird übrigens so viel gelesen und vorgelesen wie in wenigen Ländern, dann kommt man irgendwann über Lesungen in Schulen, in Bibliotheken in Kontakt mit der Zielgruppe. Und zwar sehr geballt, also ich mache über 100 Lesungen im Jahr. Und ich habe irgendwann gemerkt, hier gibt es einen großen Unterschied. Es gibt wahnsinnig engagierte Mädchen, die meistens über das schon weit hinaus sind, was ich da gerade tue oder vortrage. Und es gibt die Jungs, die so im besten Fall irgendwie mitmachen und nicht weiter stören, aber eigentlich längst nicht so engagierte Gesprächspartner auch in den Lesungen sind. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Theoretisch viel mit der Arbeit von Christine Garbe gearbeitet und mir das angelesen, habe gesagt, aha, das ist nicht naturgegeben oder von irgendwem anderes, sondern es gibt da Gründe für.
Woran liegt es, Herr Reifenberg? Sind die Bücher nicht gut genug, die Jungs angeboten werden?
Nee, es gibt viele gute Bücher für Jungs. Und die Frage ist allerdings, was ist das gute Buch? Oder was ist das gute Buch für Jungs? Also das definieren, glaube ich, wir, die wir Bücher und Lesen vermitteln wollen, ganz anders als das die Zielgruppen, die Jungen selber oft definieren. Und wenn ich meine eigene Lesekarriere oder meine eigene Leseentwicklung betrachte, dann bin ich eigentlich ein rotes Tuch für viele klassische, nenne ich das mal, Pädagogen und Pädagoginnen, weil ich bin aufgewachsen mit erstmal mit Schund. Also ich bin ein Schneiderbuchleser früher, vielleicht erinnern sich einige. Dann habe ich Karl May hoch und runter gelesen, auch gehörte da auch nicht zur hohen Literatur. Und so hat sich das so nach und nach ergeben. Ich habe Reihen gelesen, ganz einfache Sachen, was ich in die Finger bekommen habe. Lesen war für mich so eine Art Notwehr, so Flucht aus meinem kleinen Dorf, aus dem ich sonst nicht rauskam. Und das hat irgendwann aber dazu geführt, dass es mal so einen Kick gab und ich dann zu anderen Dingen gekommen bin.
Schund schadet nicht, jedenfalls nicht als Einstiegsdroge, das ist das, was ich so raushöre. Mhm. Muss ein Jungsbuch denn eigentlich auch einen männlichen Protagonisten haben? Muss in einem Jungsbuch ein Junge agieren?
Ja. Also erstmal, wer muss müssen, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn es einen männlichen Protagonisten gibt, weil es einfach eine Identifikationsmöglichkeit ist für den Jungen. Und zwar, wenn es geht, auch einen starken Helden, einen wirklichen Helden, der es wert ist, dass man mit ihm durch vielleicht 400 Seiten, 300, 200 Seiten durchgeht, auch sich durcharbeitet. Ne? Also Lesen ist ja nicht immer nur Vergnügen. Und dazu braucht es einfach jemanden, der einen an die Hand nimmt. Und das kann ein Junge einen Jungen deutlich besser, glaube ich, als das eine weibliche Hauptfigur könnte.
Ich erlaube mir jetzt mal einen Einwurf. Ich selbst bin in den 60er und 70er Jahren groß geworden mit Büchern, in denen Jungs das Wort führten. Jim Knopf, Huck Finn, Winnetou, es hat mir auch nichts geschadet. Frau Garbe, wie ist das? Können Jungs auch Bücher lesen, in denen Mädchen agieren, in denen Mädchen die Heldin sind?
Wenn wir zurückschauen in die Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur, ich bin ja Literaturwissenschaftlerin und forsche viel über die Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur, dann kann man sagen, es gibt seit dem späten 18. Jahrhundert, also seit mehr als 200 Jahren, ein ausdifferenziertes Angebot für Mädchen und für Jungen. Also eine geschlechtsspezifische Differenzierung der Kinder- und Jugendliteratur. Und es ist schon eigentlich immer so gewesen, Mädchen haben immer auch Jungenbücher gelesen. Mädchen haben immer auch Abenteuerbücher gelesen, Robinsonaden gelesen, Indianergeschichten, Karl May. Also meine eigene Lesebiografie wäre ohne Karl May auch gar nicht denkbar gewesen. Aber Jungen haben nie Mädchenbücher gelesen. Da gibt's eine deutliche Asymmetrie. Für Jungen ist das immer schon eine Bedrohung der eigenen Geschlechtsidentität. Übrigens leider, muss man sagen, leider. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass die männliche Geschlechtsrolle viel strikter ist und viel restriktiver als die weibliche. Mädchen haben es sozusagen viel leichter, sich im Lesen männliches Terrain zu erobern als umgekehrt. Und das ist einfach ein Faktum, das kann man jetzt gut oder nicht gut finden, aber es ist historisch so und es ist empirisch auch aktuell eben noch so. Deswegen würde ich auch Frank-Maria Reifenberg völlig zustimmen. Wir sollten darauf eingehen und sollten den Jungen zunächst einmal Lesestoffe anbieten mit männlichen Helden.
Sie plädieren für einen pragmatischen Angang. Das Ganze schlägt sich auch schon praktisch nieder. Sie beide haben ein gemeinsames Projekt. Es ist das Projekt einer gezielten Leseförderung für Jungen, angekoppelt an die Universität Köln. Und es gibt dazu auch eine Website, die heißt Boys and Books. Was verbirgt sich hinter dieser Seite, Frau Garbe?
Ja, das ist das Resultat eines jetzt mehrsemestrigen Lehrprojektes, was ich an der Uni Köln begonnen habe, aber auch vorher schon. Ich war ja vorher in Lüneburg, da habe ich das auch schon gemacht. Ich erarbeite also mit meinen Studierenden, das heißt zukünftigen Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern, dieses Thema attraktive Lesestoffe für Jungen. Also die Frage von Herrn Reifenberg, wie können wir Jungen ans Lesen bringen, in unterschiedlichen Seminaren. Es hat sich daraus dann die Idee entwickelt, es wäre eigentlich wunderbar, wenn man das auch auf einer Internetplattform zugänglich machen könnte. Und das ist jetzt eben seit einigen Monaten in einem ersten Anlauf der Fall. Wir sind noch nicht ganz so weit, wie wir auch gerne wären. Diese Webseite adressiert Erwachsene, also vor allem Lehrerinnen und Lehrer, Bibliothekare, Eltern, Pädagogen und Kulturarbeiter und möchte denen nahebringen, mit welchen Lesestoffen sie tatsächlich das Interesse von Jungen erreichen oder wecken oder stimulieren können. Und das geht auch zurück auf zahlreiche Fortbildungen, die ich gemacht habe mit Lehrern oder auch mit Bibliothekaren, die immer sagen, gib mir mal eine Liste, ne? Was sind die guten Bücher? Und ehe man so eine Liste erarbeitet hat, ist sie schon wieder veraltet. Sie wissen, die Umschlagszeit auf dem Buchmarkt ist ja sehr schnell, sodass eigentlich das Internet ein ideales Medium ist. Also der größte Bereich auf dieser Webseite wird sein Buchempfehlungen für 6- bis 18-Jährige. 14-jährige Jungen in allen Genres, die attraktiv sind für Jungen, also Belletristik und auch Sachbücher. Und es gibt dann einen zweiten Bereich, in dem wir gezielt Hinweise zur Leseförderung geben, und zwar sowohl in Schulen als auch in Bibliotheken, als auch in außerschulischen Zusammenhängen. Und es gibt einen dritten Bereich, in dem wir die zugrunde liegende Forschung zugänglich machen wollen.
Drei Standbeine. Ich denke, das vielleicht Wichtigste ist, wie findet man raus, was Jungs eigentlich lesen wollen? Genügt die Heldenfigur, Herr Reifenberg, oder braucht es noch andere Zutaten, um das packende Jungsbuch zu schaffen?
Also erstmal findet man es als Betreuer, Vater, Mutter, Onkel, Tante natürlich darüber heraus, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Oder man geht mit ihnen selbst in eine Buchhandlung oder in eine Bibliothek. Da wird man mit großen staunenden Augen angeguckt, dass das möglich ist. Und schaut mal, was haben die für Interessen. Also das ist der Kern, glaube ich, neben dem männlichen Helden, der hilfreich ist. Da bin ich ganz oft erstaunt, wie viele Betreuer von Jungen, von Kindern überhaupt eigentlich gar nicht wissen, was die mögen. Das sind für Jungen dann oft ganz klassische Dinge. Also aktionsgeladene Geschichten, die sie haben wollen. Es sind spannende Geschichten. Es ist eine bestimmte Art von Humor im Moment ja sehr en vogue da auch. Also wie zum Beispiel die berühmten Greggs Tagebücher, von denen es auch mittlerweile viele deutsche Nachahmer gibt. Das sind so die Kernthemen, die ankommen. Und manchmal kann sich das dann in sehr schräge Bereiche ausdifferenzieren. Also ich lasse die Jungs auch immer zu meinen Workshops immer ein Lieblingsbuch mitbringen. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass einer einen Katalog oder ein Bildband über Traktoren mitbrachte. Also das ist immer eine sehr bunte Auswahl, die da zusammenkommt.
In der wissenschaftlichen Begleitung der Arbeit, Frau Gabe, spielt ja der Begriff des Erzählmusters eine große Rolle. Was verbirgt sich dahinter?
Auch aus wissenschaftlicher Sicht würde ich genau dasselbe sagen. Wir müssen zunächst mal empirisch wirklich die Jungen zu Wort kommen lassen. Und ich komme ja her von der lesebiografischen Forschung. Also ich bin darauf gestoßen, auch in der praktischen Arbeit natürlich, bin ja selbst auch Lehrerin, aber eben wissenschaftlich, indem man wirklich die Leser auch befragt. Und dann eben sieht, was sie tatsächlich gerne lesen. Und dann hat mich als Zweites interessiert, was sind die Muster hinter diesen Genres? Also Sie hatten erwähnt die Heldengeschichten. Und ich habe dann festgestellt, wenn man zum Beispiel sich so etwas wie Greggs Tagebuch anschaut, dann stellt man fest, okay, das ist definitiv keine Heldengeschichte, sondern das ist eine Anti-Heldengeschichte. Gregg ist so ein typischer Anti-Held, also ein Loser, einer, bei dem es immer schief geht. Und dann stellt man fest, okay, da gibt es natürlich noch viel mehr davon. Eigentlich sind auch die populären Comics, also von Donald Duck angefangen, sind solche Loser-Geschichten. Und dann habe ich als Literaturwissenschaftlerin versucht jetzt rauszubekommen, was sind eigentlich die großen Muster dahinter. Und habe dann festgestellt, wenn man das Muster der Heldengeschichte sich genauer anschaut oder auch eben das Muster der Anti-Heldengeschichte, dann stellt man fest, beides geht zurück auf Erzählmuster, die vorbürgerlich sind. Die Anti-Heldengeschichte geht zurück auf den Schelmenroman, der eigentlich mit Beginn der bürgerlichen Literatur ausstirbt. Das ist ein Genre aus Spanien aus dem 17. Jahrhundert. Und die Heldengeschichte können Sie natürlich bis in die Antike hinein verfolgen. Aber interessant ist, dass beides eigentlich mit dem Aufkommen der bürgerlichen Literatur im 18. Jahrhundert in der Aufklärung abgewertet wird, als dann mehr oder weniger Trivialliteratur. Deswegen ist so eine meiner Thesen, wenn wir Leseförderung für Jungen betreiben wollen, müssen wir auf vorbürgerliche Erzählmuster zurückgreifen und interessanterweise übrigens auch auf Postmoderne. Man kann ja sagen, ein sehr, sehr populäres Genre für Jungen ist Fantasy. Also der Boom ging ja mit Harry Potter los und wir haben ja mittlerweile zig Zyklen, also Fantasy-Zyklen, die vor allem von Jungen gelesen werden. Wenn man sich die genauer anschaut, dann kann man sagen, das sind sehr häufig auch postmoderne Erzählmuster, in denen sehr viele andere Erzählmuster sozusagen zusammengeführt werden und neu gemixt werden, wenn man so will. Und auch das ist offenbar sehr attraktiv für Jungen. Und die eigentliche bürgerliche Literatur, das, was wir nämlich in der Schule insbesondere vermittelt bekommen, also sprich dem psychologischen Roman, oder den Gesellschaftsroman, das, also realistische Literatur, sagen wir mal, problemorientierte Literatur, das ist nun leider Gottes das, was Jungen sehr wenig interessiert, was aber umgekehrt Mädchen sehr viel mehr interessiert. Und daraus folgt, dass die Schule ungewollt, wenn sie darüber nicht nachdenkt, ungewollt die Leseinteressen von Mädchen privilegiert und damit eben die Mädchen auch sehr viel stärker fördert als die Jungen. Das ist ja der eigentliche Grund, weshalb wir beide der Meinung sind, wir müssen da so ein Gegengewicht setzen und mit dieser Webseite auch deutlich machen, dass wir wirklich für Jungen andere Lesestoffe anbieten müssen, die in der Schule im Moment keinen Platz haben.
Ich finde das deswegen lustig, weil mit dem Aufkommen des bürgerlichen Romans ja auch die Leserschaft weiblich wurde. Es klingt fast ein bisschen so, als hätten wir die Jungs oder die Männer damals abgehängt.
Genau.
Mich nicht.
Aber, Sie sind noch da.
Ich bin noch da. Ja, damit verbunden ist ja auch, dass für Jungs das Lesen auch ein ganz, ganz schlechtes Image hat. Also ich mache ja Workshops nur mit Jungen und darin kommt das auch immer zum Ausdruck. Also die wissen dann, sie beschäftigen sich jetzt mit Lesen, aber erstmal begegnen sie dem schon damit, dass sie sagen, boah, das ist eigentlich voll Mädchenkram. Und ich erarbeite mit ihnen dann immer, was ist eigentlich Jungenkram und was ist Mädchenkram? Das ist dann oft sehr klischeebeladen, das muss man sagen. Da muss man auch dann im Weiteren drauf gucken, was man damit macht. Aber die haben da eine ganz klare Einteilung und trennen das sehr, sehr stark von sich ab. Wenn man dann spielerisch rangeht und mit ihnen um Lesen herum spielt, im wahrsten Sinne, auf ganz unterschiedliche Weise, dann entdecken sie plötzlich, dass da Dinge drin sind, die sie auch betreffen könnte. Und die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir halt das Buch von diesem pädagogischen Sockel erstmal runterholen.
Ist das vielleicht für einen Autor auch ein bisschen doof, wenn er denkt, oh, jetzt muss ich die Heldengeschichte schreiben und alle Stationen befolgen oder die Anti-Heldengeschichte und muss super komisch sein? Engt das nicht auch ein bisschen ein?
Ja, das funktioniert auch letztendlich nur begrenzt. Also ich glaube schon, dass jeder Leser auch ein Gefühl dafür bekommt, wann etwas echt ist und wann es authentisch ist und wann es eine Geschichte ist, die aus dieser Figur heraus lebt und ob der Autor mit dieser Figur auch schon leben konnte und zur Entwicklung bringen konnte. Die entdecken schon sehr schnell, wenn es eine am Reißbrett entstandene Geschichte ist. Also das dürfte sehr, sehr schwierig sein. Im Übrigen, wenn einer weiß, wie dieses Reißbrett und wie das alles auszusehen hat, soll er es mir sagen, weil da dieses Erfolgsrezept hätte ich gerne. Nein, das geht nicht. Ich glaube, das Geschichtenerzählen funktioniert schon noch nach anderen Mustern. Aber es ist natürlich erstmal eine wichtige Entscheidung als Autor, ob ich sage, ich überlege mir eine Geschichte mit einem Mädchen oder mit einem Jungen. Mhm. Und ob ich die in eine fantastische Welt verlege oder in eine realistische, wo der arme Junge, sage ich mal, nur von Problemen, von Verriegelungen belastet wird und sich da irgendwie durchschlagen muss. Also das ist schon ein Riesenunterschied.
Frau Gabe, Ihre Website startet in NRW. Gibt es in anderen Bundesländern ähnliche Versuche?
Meines Wissens nicht, aber natürlich ist unsere Webseite ja auch deutschlandweit und international aufzurufen. Das heißt, sie ist zwar jetzt hier angesiedelt in Köln und glücklicherweise sind wir eben beide auch in Köln, aber sie ist von der Reichweite her, adressiert sie natürlich alle deutschsprachigen Länder, inklusive Schweiz und Österreich. Und ich bin sogar mit einem amerikanischen Kollegen gerade im Gespräch, ob wir eine englische Version davon machen. Die Leseförderung von Jungen ist mittlerweile auch ein großes Thema in der Europäischen Union. Es gab ja im letzten Jahr einen großen Literacy-Report der Europäischen Union, der insgesamt ein Aktionsprogramm aufstellt, wie man Leseförderung europaweit organisieren sollte. Und da spielt das Thema Leseförderung für Jungen eine ganz große Rolle. Also das heißt, das ist ja nicht nur ein Thema in Deutschland, das interessiert auch darüber hinaus. Aber soweit ich weiß, gibt es in anderen Bundesländern keine ähnlichen Initiativen. Ich hoffe auch, NRW wird das irgendwann mal sehen und uns auch entsprechend fördern. Bislang ist das ja ein Low-Budget-Projekt. Also wir haben ja noch keine Förderung, machen das aus eigenen Bordmitteln und auch sehr viel ehrenamtlich, eigentlich ausschließlich ehrenamtlich. Und ich hoffe, dass sich das ändert. Es ist leider Gottes, muss man sagen, in Deutschland, in der deutschen Bildungspolitik bisher nicht hinreichend angekommen, dass das wirklich eine besondere Zielgruppe einer solchen Förderung sein muss. Und leider Gottes auch nicht in dem gerade von der Kultusministerkonferenz veröffentlichten Bericht zur Bildung in Sprache und Schrift, da spielt das leider auch überhaupt keine Rolle.
Ich höre da jetzt raus, dass wir noch ein bisschen hinterherhinken in Deutschland im internationalen Vergleich.
Ja, die Frage ist, ob andere Länder da schon mehr unternommen haben. Da wäre ich auch ganz vorsichtig. Aber zum Teil ist das Bewusstsein deutlicher ausgeprägt. Also beispielsweise in den skandinavischen Ländern, etwa in Finnland, weiß ich, dass Finnland ist ja immer das Siegerland in PISA. Die haben aber einen noch größeren Abstand zwischen Mädchen und Jungen, als wir in Deutschland haben. Und deswegen haben die schon auch in den letzten 10 Jahren eine ganze Reihe von Programmen aufgelegt, um die Jungen speziell zu adressieren.
Frau Gabe, was empfehlen Sie Eltern mit lesemuffligen Jungs?
Ich sag mal ein Beispiel. Die Eltern beklagen sich ja heute und nicht ganz zu Unrecht. Die Jungs sitzen nur noch vorm Computer. Und ich würde keinem Elternteil raten, das Computerspielen etwa zu verbieten. Man kann darüber diskutieren, ob man das limitiert, wenn das sehr exzessiv ist. Aber ich würde es niemals verbieten, sondern ich würde mich immer, so wie ich es auch übrigens bei meinem Sohn gemacht habe, mich daneben setzen und gucken, was spielt er denn eigentlich? Und dann sehen, ob das, was er da spielt, ob ich das nicht auch verbinden kann mit Lektüreangeboten. Konkretes Beispiel. Mein Sohn hat mal ein, ich fand, sehr doofes Jump-and-Run-Spiel gespielt. Das hieß Herkules. Und dann habe ich das im Walt Disney gespielt. Und dann habe ich das gesehen und habe ihn dann gefragt, weißt du eigentlich, wer Herkules war? Nö, hatte er natürlich keine Ahnung. Da habe ich gedacht, das war ein ganz großartiger antiker Held. Wir müssen unbedingt mal die Herkules-Sagen lesen. Und habe dann eine Jugendausgabe eben der antiken Sagen gekauft, habe ihm die alle vorgelesen. Fand er toll. Dann haben wir alle griechischen Sagen auch ringsherum dann noch gelesen. Also das ist so eine Möglichkeit, wie man das wirklich auch verbinden kann.
Herr Reifenberg, welcher Klassiker sollte unbedingt gelesen werden von den Jungs heute und welches neuere Buch sollte der Junge sehen und wahrnehmen?
Ich habe in meinen Workshops immer so eine Auswahl von 10 bis 15 Büchern dabei und lasse die Jungs mit Klebepunkten ein sogenanntes Büchervoting abgeben. Und es gibt da immer ganz klare Favoriten. Dazu gehört der eben schon erwähnte Gregs Tagebuch und alles, was so ähnlich ist, also diese Art von Schelmen-Loser-Roman, in der ein totaler Chaot irgendwie das Leben so gerade eben besteht und am Ende aber dann doch ein Sieger ist. Da gibt es sehr schöne Dinge auch hier, die Schurken von Frank Schmeisser oder der Cool Man von Rüdiger Bertram. Und zwar ist da nochmal besonders wichtig, dass es die in Serie gibt. Also Greg gibt es, glaube ich, 7 Bände, Cool Man gibt es auch schon 5 Bände. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn die einmal mit etwas angefixt sind, ihnen den Stoff immer weiter nachliefern zu können. Es gibt ein paar, wie ich finde, sehr tolle Agentengeschichten. Das kommt aus meiner. Mein Schneiderbuch war Geheimagent Lennet und deswegen habe ich immer Agentengeschichten bei und ich merke immer wieder, dass sie das toll finden. Diese Vorstellung, dass man mit 14 ein Agent sein könnte und zum Beispiel Horowitz, die Storm Rider Bücher, das sind Bücher, wo ich glaube, da kann man sehr viel mit erreichen. Aber das Wichtigste ist die Beschäftigung damit. Also das kann so unterschiedlich sein. Also angefangen von den Heldensagen über das Computerspiel bis über die Traktoren oder über die Gothic Novels bei Älteren vielleicht. Also das ist wirklich bei jedem ein bisschen anders. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist noch, was ich ganz oft sehe, die Jungen können oft schlechter lesen, rein von den Lesefertigkeiten her, als ihre Betreuer denken. Also ich komme ganz oft in Gruppen, wo so offensichtlich so eine stillschweigende Übereinkunft herrscht, dass die alle ganz toll überhaupt das Lesen im Sinne von entziffern können. Und wenn die dann vorlesen bei mir, dann plötzlich merkt man, dass die oft noch ganz, ganz schlecht überhaupt diese Zeilen entziffern können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sich sehr genau anguckt, was kann der eigentlich und gegebenenfalls auch schon mal in der Altersstufe eine Stufe drunter zu Büchern greift, weil das ist mit das Schlimmste, wenn sie den Willen haben und animiert sind und dann scheitern.
Ich würde noch einen zweiten Aspekt gern ergänzen, was in keiner Bücherkiste fehlen darf. In der Schule, das sind Sachbücher. Wir haben ja vorhin gesprochen über dieses, ne, mit der bürgerlichen Literatur wurden die Frauen als Leserinnen entdeckt und auch gezielt gefördert und wir haben die Männer ja nicht ganz verloren, aber sie wurden zu Sach- und Fachbuchlesern und zu Lesern von Zeitungen und Zeitschriften. Also für Männer hat es sich dann sozusagen nicht mehr geschickt, Belletristik zu lesen, Romane lasen eben die Frauen, aber Männer lasen natürlich Sach- und Fachbücher und tun das bis heute auch. Und dass Sachbücher beispielsweise gar keinen Platz im Deutschunterricht haben oder im Schulunterricht ganz allgemein, auch in den anderen Fächern, nicht, halte ich für ein ganz großes Versäumnis. Es gibt fantastische Sachbücher für Kinder und Jugendliche und die müssen wir unbedingt auch Jungen zugänglich machen.
Ein Plädoyer der Literaturwissenschaftlerin Christine Garbe. Ich danke Ihnen, ich danke auch Frank-Maria Reifenberg. Leseförderung für Jungen war heute unser Thema hier im Büchermarkt für junge Leser. Die Website Boys and Books im Internet ist zu empfehlen und ebenfalls unsere eigene Website www.dradio.de/literatur. Dort lässt sich diese Sendung in Kürze auch nachhören. Hier am Mikrofon war Tanja Lieske.